Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Der Deutsche Buchpreis ist ja wahrscheinlich inzwischen der mächtigste Buchpreis hierzulande. Wer ihn bekommt, der kann sich über hohe Verkaufszahlen, Übersetzungen und zahlreiche Lesungen freuen. Gestern Abend hat nun die Jury ihre Wahl verkündet und der Preis geht an Anne Weber. Annette, ein Heldinnen-Epos heißt ihr Buch, und unser Literaturredakteur Jörg Plath ist jetzt hier und er hat es gelesen. Anne Weber gehört ja eigentlich nicht unbedingt zu den Favoriten. Man hatte auf Thomas Hettje oder Bov Bjerg spekuliert. Sie hat ein ziemlich ungewöhnliches Vers-Epos geschrieben. Ist das in Ihren Augen eine gute Wahl?
Ja, es ist eine gute Wahl. Ich war auch überrascht zwar, aber es ist eine gute Wahl. Wobei bei dieser Shortlist wäre eigentlich sowieso noch eine gute Wahl möglich gewesen. Es ist immer Äpfel und Birnen miteinander vergleichen. Dieses Buch ist ein wirklich leidenschaftliches Plädoyer, eine Liebeserklärung an diese Frau Annette Beaumanoir, an ihren Mut, an ihre Unbedingtheit und Humanität. Und das nicht ohne Witz, nicht ohne Humor, nicht ohne Versuche, Distanz zu wahren. Und das ist ja ungeheuer schwer bei dieser Lebensgeschichte. Diese Frau hat ja mit 16, 17 Jahren Botendienste zunächst für die Résistance gemacht, dann Gefährlicheres. Dann hat sie Juden gerettet und das gefiel, weil es ohne Auftrag war, der kommunistischen Resistance nicht. Dann ist sie sozusagen von der exkommuniziert worden und ging dann zur gaullistischen Resistance. Nach dem Krieg hat sie dann gemerkt, dass die Franzosen die eigene Nation, Okkupanten sind in Algerien, und hat sich dann nach Algerien begeben und dort gegen die französische Okkupation gekämpft. Die unterstützt dort die Algerier und gerät beim Putsch 65 in Lebensgefahr. Und diesen Ausschnitt erzählt Anne Weber. Das Leben geht natürlich dann weiter von Frau Beaumanoir, die jetzt in den 90ern ist. Und
96 ist sie, glaube ich.
96 ist sie jetzt, ah ja, genau. Die auch übrigens eine Lebensgeschichte geschrieben hat, die man auch auf Deutsch lesen kann. Aber die erzählt natürlich Anne Weber eben nicht, sondern sie erzählt ein Heldinnen-Epos. Das sagt sie ja auch, und das steht doch schon im Titel. Und das ist natürlich zunächst einmal eine ironische Verfremdung des alten Heldenepos. Das ist aber auch ein Versuch, nicht nur diese Frau und ihre Humanität stark zu machen, sondern es ist auch ein Versuch, uns vorzuführen, wie so etwas erzählt wird. Also sie hat mündliche Partien darin. Sie sagt auch dauernd, sie ermahnt sich selbst, einmal den Spannungsbogen jetzt nicht zu überreizen, nicht zu schnell vorzugehen. Und sie spricht den Leser an oder die Leserin an. Und das ist, man merkt das alles so voller Leidenschaft und liebevoll. Und es ist dabei elegant und manchmal wustig. Ich konnte nur eins nicht ganz teilen, das ist der Humor, den sie manchmal hat. Da ist es einmal, Annette habe das Herz auf dem rechten Fleck, also zum Beispiel nicht in der Hose. Da denkt man als Hosenträger nun ja.
Aber Sie haben schon gesagt, es war insgesamt ein guter Jahrgang und die Auswahl wäre sowieso gut gewesen. Woran lag das?
Ja, das sind einfach sehr viele Titel auch schon auf der Longlist gewesen, von denen man sagen kann, sie berühren wichtige Themen und sie sind einfach gut und ungewöhnlich erzählt. Also es ist nicht nur das Thema, aber auch das Thema, und es ist eine Erzählweise, die sehr interessant ist. Also dieses Debüt von Dennis Ode etwa, Streulicht, Aufwachsen als Migrantin in Deutschland. Sehr interessante Beobachtungen, sehr schön erzählt. Etwas schrullig und souverän komisch, Kolonialismus bei Christine Wunicke, die Dame mit der bemalten Hand. So die Grenze zum Essay überschreitend und damit auch sehr avanciert, ohne eine eigentlich greifbare Erzählerin über die Zuckerwirtschaft, Dorothee Elmiger aus der Zuckerfabrik. Oder die Gespenster der Vergangenheit mit suizidalen Wirkungen und übers Vatersein von Bov Bjerg mit den Serpentinen, mit dem Roman. Oder die deutsche Medien- und Fernsehgeschichte mit der Augsburger Puppenkiste und auch dort die Gespenster der Vergangenheit, der deutschen Vergangenheit, und mit klugen Überlegungen zur Anmut und Schwerkraft bei Thomas Hettje, Herzfaden. Das sind alles tolle Bücher, muss man sagen, und da wäre ebenfalls ein Kandidat dabei gewesen für den Preis.
Wir verfolgen das ja quasi von Longlist über Shortlist bis jetzt. War da jemand dabei, wo Sie sich geärgert haben, dass der nicht dabei war?
Ja, so recht geärgert. Ich weiß, dass das immer schwer ist, dass es Äpfel und Birnen miteinander vergleichen. Mir hat noch gefallen, Roman Ehrlich mit Malé, so eine Klimadystopie. Da steigt der Meeresspiegel und die Hauptstadt der Malediven wird zu einer Hauptstadt der Aussteiger. Und man versucht ein anderes Leben. Das Buch war ja auf der Longlist und auch auf der Shortlist. Nein, auf der Longlist war es, Entschuldigung. Aber Es gibt noch einige Bücher und ich lese auch noch Bücher aus dem Herbst und ich hoffe schon noch, die eine oder andere Entdeckung zu machen. Und dann müssen wir uns nochmal unterhalten in 3-4 Monaten. Erst einmal, glaube ich, und erfüllt dieser Deutsche Buchpreis den Sinn und Zweck jedes Preises, nämlich Aufmerksamkeit zu schaffen für einige Bücher, nicht nur die Preisträgerin Anne Weber, die ja auch sonst eine tolle Autorin ist, die kann man jetzt auch in früheren Büchern entdecken, sondern auch für die Bücher auf der Longlist und der Shortlist, die uns sonst durchgerutscht wären. Und dann können wir uns natürlich auch den vielen anderen Büchern zuwenden, die jetzt da sind, obwohl die Autoren jetzt nicht so viel reisen können, kaum reisen können wegen des Virus, die nur noch gelesen werden wollen.
Also können wir die unterstützen, fleißig Bücher kaufen und lesen. Jörg Plath, vielen Dank für diese Einschätzung. Und Anne Webers Roman in Versen, Annette, ein Heldinnen-Epos, ist im Verlag Mattes und Seitz erschienen. 3 außergewöhnliche Frauen aus verschiedenen Generationen, Lisa, Marie und Lucille, das sind die Hauptfiguren aus Elsa Kösters Debütroman Couscous mit Zimt, ein Familien- und Frauenroman, aber vor allem auch ein sehr politisches Buch, das ein Stück französischer Kolonialgeschichte in die Gegenwart holt. Elsa Köster ist jetzt bei mir im Studio. Guten Morgen, schön, dass Sie da sind.
Guten Morgen, ich freue mich, hier zu sein.
Die erste Figur, die im Roman erzählt, ist die Großmutter Lucille. Sie schimpft darüber, wie schrecklich es ist, Kinder zu bekommen als Frau. Und das hat sie ihre Tochter Marie, erfährt man dann bald, auch ständig spüren lassen. Beide sind sogenannte Pied Noir. Können Sie uns erstmal vielleicht erklären, was das eigentlich ist, diese Pied Noir?
Pied Noir, das heißt übersetzt auf Deutsch Schwarzfüße. So werden Französinnen und Franzosen genannt, die Kolonialfamilien waren, also die gelebt haben in Algerien, Marokko oder Tunesien. Und die nach der Unabhängigkeit oder nach der Befreiung zurückkehren mussten nach Frankreich. Und das ist in Frankreich so ein bisschen abfällig benutzter Begriff. Man weiß nicht genau, wo er herkommt. Es gibt 2 Erklärungsstränge. Der eine sagt, weil die französischen Soldaten bei der Eroberung der Kolonien schwarze Stiefel trugen. Eine andere sagt, das kommt von der Ernte und von den Trauben, die mit den Füßen gemanscht wurden. Und unserer Familie wurde eben gesagt, ja, das kommt, weil wir uns dort die Füße verbrannt haben.
Sie sagen in unserer Familie, das heißt, Sie haben auch diese Wurzeln.
Genau. Also der Roman ist autobiografisch inspiriert. Meine Mutter ist in Tunesien aufgewachsen und ist mit 14 nach Frankreich gegangen. Und es wird so gesagt zurückgegangen. Das thematisiere ich in dem Buch eben, dass ja viele auch gar nicht zurückgekommen sind, sondern groß geworden sind in Tunesien und sich total fremd gefühlt haben in Frankreich. Und jetzt natürlich aber einfach Französinnen waren und mit dieser Identität und dieser Fremdheit umgehen mussten.
Das heißt, die Enkelin Lisa, die sich auch stark politisch engagiert, die hat auch was von Ihnen?
Die hat sicher was von mir. Die Frage kommt natürlich oft, wie autobiografisch ist es denn? Ich kann sie ganz schwer beantworten, denn ich habe autobiografisch angefangen und bin schnell an Grenzen gestoßen. Also bei der Recherche, wie war es nun wirklich? Es gab unterschiedliche Versionen in der Familie. Bestimmte Dinge konnte ich nicht rausfinden und habe dann gemerkt, das muss ich vielleicht gar nicht. Das Wichtige ist vielleicht nicht, was wirklich passiert ist, sondern das Wichtige ist, was sich erzählt wird und wie man sich erinnert und wie Erinnerung eben immer schon Fiktion ist, wie man die Beziehung sieht, die eigene Interpretation der Dinge. Und dadurch, also als ich das gemerkt habe, habe ich angefangen zu fiktionalisieren und habe die Figuren geschrieben, wie ich sie mir vorstelle. Und sie haben sich emanzipiert. Und,
das ist ja auch ein Thema des Buchs, dass diese Frauen sich quasi auch selbst gar nicht mehr trauen können gegenseitig. Es geht auch um diese Unwahrscheinlichkeit des Erzählens. Was erzählt die eine über die andere? Welche Version von Geschichten stimmt? Das fand ich auch stark, dass das eben dieses Erinnern ja auch immer eben was Unglaubwürdiges haben
ja,
kann.
Ja, ich weiß nicht, ob es um Glaubwürdigkeit und Vertrauen geht. Es geht, ich glaube, es ist normal, dass man, niemand lügt, ja, sondern man legt sich die Dinge ein bisschen so zurecht, wie man sich sie erinnert. Und ich glaube, das hat jeder schon erfahren in der Familie, wenn man über früher spricht, dass es unterschiedliche Versionen gibt. Und es geht nicht so sehr um Glaubwürdigkeit, sondern, glaube ich, darum zu verstehen, wie die Beziehungen eben unterschiedlich sind. Und je nach Beziehung hat man eine eigene Erinnerung an das, was passiert ist.
Also man muss sagen, dieser Roman ist wirklich sehr komplex. Er steckt unheimlich viel drin, diese irrsinnig komplizierten und schmerzlichen Beziehungen der Frauen untereinander, Mutter und Tochter. Dann geht es auch ums Sterben natürlich, um Abhängigkeiten, um Sucht. und natürlich um den Kolonialismus. Und wir haben uns ja entschieden, wir sprechen mal, versuchen mal, das so ein bisschen zu fokussieren. Die Lucille, diese Großmutter, die geht ja dann irgendwann eben zurück nach Frankreich, aber sie wird da auch nicht so heimisch, weil sie wird uralt und lebt dann am Ende eigentlich nur noch im Bett und liest die ganze Zeit. Und sie ist zwar stark und faszinierend, aber auch irgendwie sehr böse zu ihren Töchtern. Kommt das auch aus dieser Kolonialismusgeschichte? Ich habe mich gefragt, warum ist diese Frau so verbittert und böse?
Ja, es war mir wichtig, in dem Roman wirklich zu zeigen, wie gesellschaftliche Entwicklungen und Brüche verwoben sind mit Familiengeschichten, mit Beziehungen und mit den Beziehungen untereinander. Und wenn es in der Gesellschaft große Gewalt gibt, und die Kolonialgeschichte war in vielerlei Hinsicht eine Geschichte der Gewalt und der Unterdrückung, dann zeigt sich das natürlich in den Beziehungen untereinander. Und eine Frau, die ein hartes Schicksal tragen musste, selbst als Kolonialherrin, war es dann schwierig, die Familie zurückzuholen nach Frankreich, das Leben neu aufzubauen. Die gibt es natürlich weiter. Und Menschen, die sich abhärten müssen durch ihre Geschichte, die sind auch hart, auch zu ihren Kindern. Und es war mir wichtig zu zeigen, wie das politische Leben und das individuelle Leben und die Psyche, wie das sich gegenseitig bedingt und ineinander fließt.
Und Sie zeigen ja auch, dass diese Frau nie wieder heimisch geworden ist in Frankreich. Tunesien bleibt ja quasi der Sehnsuchtsort. Das ist auch tatsächlich so für diese Heimkehrer, nicht?
Genau, und ich glaube, das vererbt sich. Also das war auch meine Motivation, das Buch zu schreiben, als ich nach langen Jahren zum ersten Mal wieder im Mittelmeer war und das Licht gesehen habe. Und die Gerüche habe ich in eine unglaubliche Sehnsucht nach Heimat dort gespürt. Und gleichzeitig war ich völlig verwirrt, weil ich habe da nie gelebt und fand das auch jetzt ein illegitimes Gefühl, denn es ist eine Heimat. Französinnen haben sich und Franzosen diese Heimat illegitim angeeignet. Und diese Auseinandersetzung war mir wichtig, die sehr widersprüchlich ist. Und ich glaube, dass in Deutschland gibt es vielleicht vergleichbar eine Geschichte mit den Vertriebenen, wo, das kennen Leute hier auch viel von ihren Großelterngenerationen, die erzählen, sie haben Sehnsucht nach ihrer Heimat, und darüber möchte man nicht sprechen, denn die Sehnsucht ist die eine Sache, aber natürlich es steht außer Frage, dass irgendein Anspruch noch besteht. Und das ist, glaube ich, eine schwierige Auseinandersetzung.
Und sind denn die Pieds Noirs auch in Frankreich nicht gut aufgenommen worden? Oder wie ist deren Reputation?
Es gibt Parallelen, genau. Es kamen sehr viele auf einmal nach der Befreiung Algeriens. Sind in Marseille 700.000 Menschen in kürzester Zeit angekommen. Mussten auch irgendwo unterkommen. Die meisten haben versucht, bei Familie unterzukommen von früher. Einige, die keine Familie mehr hatten, mussten untergebracht werden. Und es gab eine Art Rassismus. Also der Rassismus, den auch Franzosen in Algerien und Tunesien hatten gegenüber der arabischen Bevölkerung, setzte sich fort nach ihrer Rückkehr in Frankreich. Es gab so ein Gefühl von, sie haben sich irgendwie angesteckt bei den Arabern, ja, mit Lebensweisen. Also zum Beispiel haben Franzosen aus Tunesien auf dem Markt gerochen an dem Obst und Gemüse, ob es schon reif ist. Und das galt als total unzivilisiert und barbarisch. Und das haben die zu spüren bekommen und wurden auch beschimpft und ausgegrenzt, ja.
Ist denn davon heute noch irgendwas zu spüren in Frankreich? Hat sich das bis in die Gegenwart fortgeschrieben, diese Kolonialgeschichte?
Das kann ich schwer sagen, da ich selbst nie in Frankreich gelebt habe und auch jetzt nicht lebe. Mein Gefühl ist nur, dass es sehr lange nicht aufgearbeitet wurde und dass es erst seit Kürzerem eine Diskussion darüber gibt, über die ganze Kolonialgeschichte. Was ja auch total notwendig ist, denn im Zuge des Rassismus, der in Frankreich ja auch sehr präsent ist, und auch die Geflüchtetenbewegung ist dort stark angekommen, 2015. Und ich halte es für sehr wichtig, auch politisch, dass man sich mit dieser Kolonialgeschichte jetzt auseinandersetzt.
Ja. Lisa, die Figur, die Jüngste, die ist ja auch in so einer politischen Bewegung. Nuit Debout heißt die. Was ist das für eine Bewegung?
Das war eine Bewegung 2016, sehr präsent in ganz Frankreich, in Paris auch sehr stark. Das waren vor allem Studierende, die sich gewehrt haben gegen die Verschärfung der Arbeitsgesetze, also Aufweichung der Kündigungsfrist und so weiter. Ein Stück Hartz-IV-Gesetzgebung, das in Frankreich umgesetzt wurde. Und da gab es Versammlungen auf der Place de la République jeden Abend von Hunderten bis Tausenden, die den Platz besetzt haben und diskutiert haben, wie wir arbeiten wollen, anders. Also wieso wir das nicht wollen und wie wir arbeiten wollen. Und das hat mich sehr beeindruckt, als ich dort war, denn das Diskussionsniveau war sehr hoch, von Tausenden auf dem Platz kollektiv. Das war schon beeindruckend. Und diese Bewegung hat sich auch zusammengetan dann mit den Gewerkschaften, die natürlich auch gekämpft haben, und große Demonstrationen organisiert haben.
Und dass jetzt auch so viel über den Kolonialismus wieder gesprochen wird, gerade in jüngster Zeit, ich nehme an, das ist auch ganz in Ihrem Sinn, oder? Ihr Buch ist ja auch wirklich ein packender Beitrag dazu, zu dieser Thematik.
Ja, eine Leserin hat mir gesagt, sie hat jetzt so richtig verstanden nach dem Buch, dass das ja Menschen waren. Also dass Kolonialismus nicht nur eine Frage von Macht und Staatlichkeit war, sondern da Menschen hingezogen sind und gelebt haben mit ihrem ganzen Leben. Die haben, was ich in dem Buch ja auch thematisiere, die haben Kinder bekommen, teilweise gegen ihren Willen. Es gab Abtreibungen, es gab alles, was zum Leben dazu gehört, gab es dort natürlich auch. Und bei der Aufarbeitung ist mir das wichtig, dass man das versteht, dass es um Biografien geht.
Und das kann auch ja tatsächlich nur Literatur. Das ist Ihnen auch sehr gut gelungen, dass man das eben da mitgeht einfach und auch mitfühlt. Das ist toll, wirklich ein tolles Buch.
Dankeschön.
Elsa Köster, vielen Dank, dass Sie hier waren. Und der Roman Couscous mit Zimt ist bei der Frankfurter Verlagsanstalt erschienen. Escape Rooms, das sind Räume, in die Menschen sich freiwillig einschließen lassen und dann über bestimmte Aufgaben und Rätsel versuchen, wieder rauszukommen. Oft gibt es aber in thematischen Rahmen die Schatzkammer, ein Detektivbüro oder das Labor eines verrückten Wissenschaftlers. Die Idee des Escape Rooms hat sich längst verselbstständigt. Es gibt auch Brettspiele dazu und neuerdings sogar Bücher. Wie das funktioniert, hat Markus Richter ausprobiert.
Ich kann den Impuls verstehen. Schon vor der Corona-Krise war der Besuch eines Escape Rooms mit hohem organisatorischen Aufwand verbunden. 5 Leute müssen einen Termin finden. Aber gerade jetzt scheint es noch weniger attraktiv, sich mit anderen Menschen in einem geschlossenen Raum einschließen zu lassen. Aber Escape Rooms als Buch? Ist das Besondere an dieser Art der Unterhaltung nicht das physikalische Gemeinsame, sowohl miteinander sein als auch an einem Ort sein? Bevor ich es selber versuche, frage ich einen Experten. Manuel Fritsch ist Spielejournalist, Mitglied der Jury des Spiel des Jahres und hat Escape Rooms in jedem erdenklichen Medium ausprobiert.
Kann natürlich auch gut funktionieren, wenn es gut geschrieben ist. Für mich ist es kein ganz adäquater Ersatz zu einem echten Escape-Raum, aber so als Fingerübung oder als Alleinebeschäftigung sind die dann durchaus vielleicht eine Alternative wert. Aber nicht als Gruppengefühl. Also das ist das, was mir da, glaube ich, daran am meisten fehlen würde.
Machen wir doch mal eine Probe aufs Exempel. Ich hole mir dafür, wie es sich gehört, tatkräftige Unterstützung von einem ausgewiesenen Abenteurer.
Hallo, ich bin Luis und ich bin 11 Jahre alt.
So, jetzt haben wir hier diese beiden Bücher. Escape Room, Flucht aus dem Haus der Geister und Pocket Escape Book auf der Suche nach dem Tempel von Wensee. Welches willst du am liebsten als erstes ausprobieren?
Auf der Suche nach dem Tempel von Wensee.
Ich habe den leisen Verdacht, dass ein kleiner Aufkleber, der ein Smartphone darstellt, ausschlaggebend für die Entscheidung war. Aber sei es drum, wir beginnen.
Seit fast einer halben Stunde kämpfen sie sich durch den dichten Dschungel und hoffen im nächsten Augenblick auf den Eingang des Tempels zu stoßen, von dem sie schon so lange träumen.
Uns erwartet eine Standard-Schatz-im-Dschungel-Geschichte. Ich sehe jetzt mal über die problematischen kolonialistischen Aspekte, die so ein Setting hat, hinweg, was auch nicht schwerfällt, denn die Geschichte verdient den Namen kaum. Sie ist eher eine hastig zusammengezimmerte Kulisse für die Rätsel, aber die haben es in sich.
Man kann sich auch Hilfe geben. Wollen wir uns Hilfe geben lassen zu der Tasche?
Nicht nur wegen der Rätsel selbst, sondern vor allem auch wegen der Art und Weise, wie das Buch funktioniert.
Ich verstehe aber nicht, warum Decoder.
In den Beschreibungen eines Raums sind 2 buchstabige Abkürzungen für Orte und Gegenstände. Die kann man mit anderen Abkürzungen für Orte, Gegenstände oder Tätigkeiten kombinieren. Daraus ergibt sich ein 4-stelliger Code, den kann man im Buch nachschlagen. Da findet man eine Zahl und die kann man an einer anderen Stelle nachschlagen, was dann zu einem Rätsel führt, das eine weitere 4-stellige Zahl ergibt, die man nachschlagen kann und so weiter und so fort. Sind Sie, liebe HörerInnen, jetzt verwirrt? Waren wir auch.
Und dann ist es quasi so, dass man immer wieder zurückblättern muss und wieder hin und wieder her. Dann muss ich wieder zu Raum 1 und dann, keine Ahnung. Deswegen ist es langweilig.
Wohlwollender formuliert, auf der Suche nach dem Tempel von Wensee ist eine Umsetzung der Spielmechanik, lässt aber das Wesen von Büchern im literarischen Sinne fast komplett außen vor, was man auch gut daran sehen kann, dass es sich am besten auf der interaktiven Webseite spielt, die der Verlag zur Verfügung stellt und die fast das ganze Buch enthält. Der Tempel von Wensee ist wahrscheinlich am ehesten geeignet für Menschen, die sich gerne den Kopf zerbrechen und immer auf der Suche nach einer Knobelaufgabe sind, die aber keinen Wert auf Geschichte oder einfaches Handling legen. Wir gehören nicht dazu und widmen uns lieber dem zweiten Buch, Die Flucht aus dem Haus der Geister.
Jeder weiß, dass es sowas wie Geister nicht gibt. Was ist schon ein altes, leerstehendes Haus? Ich hätte kein Problem damit.
Tja, da war er, der folgenschwere Satz. Wenn du nämlich auf eine Sache allergisch reagierst, dann auf dümmliche Herausforderungen.
Die Geschichte einer Mutprobe in einem Geisterhaus wendet sich ganz eindeutig an ein junges Publikum, ist aber immerhin genau das. Eine richtige Geschichte. Und auch die Art und Weise, wie man spielt, passt viel eher zum Medium Buch.
Sollte dein Fluchtversuch so schnell zu einem unrühmlichen Ende gelangt sein, trenne die nächste Doppelseite offen zu.
Ja.
Nach einer Szenenbeschreibung muss man zwei miteinander verbundene Seiten aufreißen und findet darin das Rätsel. Die Lösung des Rätsels ist dann eine Seitennummer, auf der es weitergeht, inklusive stimmungsvoller Illustration. Dem Experten gefällt das zweite Buch viel besser, nicht nur deswegen.
Also, ich fand das Buch besser, weil es hat mir mehr Spaß gemacht, denn die Geschichte war anders erzählt, weil man schon von Anfang an sich in die Person reinfühlen konnte und es ging alles schneller voran.
Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen, denke ich. Als interaktives Buch im Sinne eines literarischen Erzeugnisses überzeugt Flucht aus dem Haus der Geister rundum. Oder? Vielleicht doch noch eine Sache. Es ist eben ein gutes Buch, aber das bedeutet, es ist eher inspiriert von Escape Rooms, statt ein vollwertiger Ersatz dafür zu sein. Das merkt man auch daran, dass es schwierig ist, auf Dauer zusammenzuarbeiten. Ein Buch lädt eben doch eher zum Alleine-Schmökern und Raten ein. Das hatte auch schon Manuel Fritsch, der Experte vom Anfang, vermutet, aber hat zum Schluss noch eine Empfehlung dafür, was am ehesten einen richtigen Escape Room ersetzen kann. Brettspiel-Umsetzungen, wie zum Beispiel die Exit-Reihe von Cosmos.
Weil da wirklich das haptische Element noch zum Tragen kommt. Auch dann direkt am Spieletisch und hat sehr viel Interaktion untereinander, tauscht sich aus, entwickelt neue Ideen. Und das ist für mich eigentlich so, was Brettspiel mit Escape Room dann auf einmal miteinander verbindet.
Sollte ich jemals Escape Room Sehnsucht haben, weiß ich jetzt also, was zu tun ist. Vorher bin ich aber doch neugierig, ob ich es schaffe, aus dem Haus der Geister zu entkommen.
Markus Richter testete Escape Room Bücher und die beiden vorgestellten Titel, das waren Flucht aus dem Geisterhaus von Jens Schumacher, erschienen bei Ars Edition, und Auf der Suche nach dem Tempel von Wense von Nicolas Trenti, erschienen bei Ullmann.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Rico, Oscar und das Missverständnis heißt der neue Band von Andreas Steinhöfels erfolgreicher Reihe, die ja nicht nur Verständnis für hoch- und tiefbegabte Kinder weckt, sondern richtig lustig ist, ans Herz geht, also eigentlich alles hat, was ein gutes Buch haben sollte. Kein Wunder, dass die Reihe, die ja auch verfilmt worden ist, so erfolgreich ist. Kim Kindermann hat jetzt diesen fünften Teil der Reihe gelesen. Worum geht's diesmal, Kim?
Ja, es geht eigentlich um alles, was Teenager-Jungs so umtreibt. Es geht um Liebe, um Streit, um die Rettung eines Berliner Spielplatzes und um das, was eben gute Freundschaft aufmacht. Das ist ja gerade eine Zeit in dieser Teenagerzeit, wo das genau neu verhandelt wird. Da verändern sich ja Freundschaften, weil dann eben erste Verliebtheiten dazukommen und da wird dann alles durcheinander gewirbelt. Und all das wirklich gewohnt brillant erzählt von Andreas Steinhöfel mit Witz, Charme und Wärme. Also ich finde, der hat es einfach wirklich drauf.
Inwiefern denn? Was kann der denn, was andere nicht können?
Also ich finde, das beginnt schon damit, wie er vom Innenleben seiner Hauptfiguren erzählt, etwa von Rico. Der ist jetzt eben in Sarah verliebt, so sehr, dass er sich nicht mehr vorstellen kann, ohne sie zu leben. Das sagt er gleich zu Anfang, aber er sagt das eben nicht so, wie ich das jetzt sage, so in ein, zwei Sätzen, ich bin unsterblich verliebt, Punkt. Sondern indem er jetzt Rico lange über die Griechen erzählen lässt und ihre Sicht auf die Welt, und zwar auch von ihren mythischen Wesen, den Kugelmenschen. Denen, das sind nämlich Figuren, die vier Hände haben, zwei Beine, zwei Köpfe, und die waren die perfekte Einheit eines Menschen. Und so stellt Rico sich das jetzt eben auch vor. Er und Sarah, sie sind ein Kugelmensch.
Das klingt schön, die Kugelmenschen. Wird denn die Liebe dann auch so schön?
Ja, ich finde, das ist einfach, ja, sie wird schön. Und es ist einfach auch ein geniales Bild für dieses Buch, finde ich. Also nicht nur für die Liebe als sich. Also ich habe mich sehr gefreut, als ich das so gelesen habe, weil ich dachte, wie schön, sich als Liebe als Kugelmenschen vorzustellen, ein Liebespaar. Ich finde, es ist auch sehr genial für dieses Buch gewählt. Denn wer Rico und die Vorgängerbücher kennt, der weiß ja um Ricos Affinität zu Kugeln. In den Vorgängerbüchern hat er immer mit seiner Mutter Bingo gespielt. Also da waren die Kugeln ganz entscheidend. Und auch die Gedanken in in Ricos Kopf. Die kullerten immer so etwas unkontrolliert hin und her und machten ihm das Nachdenken schwer. Also da passt es perfekt. Und ein drittes Mal passt es auch noch perfekt, weil es geht ja in diesem fünften Band jetzt darum, dass eben die Freundschaft zwischen Rico und Oscar ein bisschen ins Schwanken gerät, weil jetzt eben Rico sich anders orientiert. Und die zwei Jungs, am Anfang denkt man nämlich, wenn es um die Kugelmenschen geht, es geht um die Beziehung zwischen Oscar und Rico, weil die haben sich ja auch super genial ergänzt. Die waren sozusagen das Yin und Yang zueinander. Und insofern ist das total genial. Und ich finde, alleine für diese liebenswerte und wirklich kluge Eröffnung kann man Andreas Steinhöfel gar nicht genug loben. Er braucht dafür 2,5 Seiten, um dann eine riesige Geschichte über 330 Seiten zu eröffnen. Also für mich ist das ganz große Kunst.
Und da geht es ja um Eifersucht dann. Also Oscar ist ein bisschen eifersüchtig oder sogar sehr eifersüchtig auf Rico und so weiter. Also das ist dieses Missverständnis. Aber was passiert denn noch alles?
Also ganz zentral ist eben die Geschichte. Da gibt es eine alte Frau, die will den Treffpunkt von Ricos und Oscars Gang, den Spielplatz. Der ist schön verwildert, der ist ganz geheim in den Ecken Kreuzbergs. Und den will sie jetzt bebauen lassen mit einem schicken Haus. Geht nicht, finden die Kids und versuchen jetzt die alte Dame umzustimmen. Und so kommt dann auch deren persönliche Geschichte ins Buch hinein. Und das ist wieder das Erstaunliche an Andreas Steinhöfel, dass es ihm gelingt, seine Figuren nie zu beschädigen, egal wie unsympathisch sie sind. Sie bleiben einem irgendwie immer nah und immer versteht man auch ein bisschen ihre Beweggründe, egal wie nieder die eigentlich sind. Und so sind Steinhöfels Bücher aus meiner Sicht immer auch eine ganz große Schule in Sachen Menschlichkeit und menschlicher Erziehung, weil sie zeigen, dass man hinter das Geschehen schauen soll und dass man merkt, es sind immer Gefühle und Gefühle sind wichtig. Sie müssen gesehen werden, sie müssen verstanden werden und immer dann, wenn das nicht gelingt, dann droht Ärger, so wird's wie in dem Buch. Ärger nämlich, weil Oscar eifersüchtig ist, weil er Angst hat, Rico zu verlieren. Ärger, weil Magda Förster, die den Spielplatz bebauen will, die ist eigentlich verbittert und einsam. Ärger, weil die Gang um Rico und Oscar das nicht länger aushalten kann, dass die zwei sich streiten und so weiter. Und so führt eins zum anderen und ergibt eine ganz großartige, aufregende Geschichte.
Wichtiger Bestandteil in diesen Bänden und auch in den Filmen sind ja die Illustrationen von Peter Schössow. Und als Andreas Steinhöfel neulich hier bei uns in der Lesart war, da hat er auch von dem geschwärmt. Er hat ihm sogar diesen Band gewidmet.
Ja, zu Recht, zu Recht. Also das ist wirklich, ich finde Peter Schössow, ich liebe den auch sehr. Insofern freue ich mich immer über jeden neuen Band von Rico und Oscar. Und ich finde, er hat das wirklich genial bebildert. Mehr noch seine gedeckten Töne. Die Bilder sind immer so etwas stumpf, wenn man so will. Die sind gemalt mit Feder, Pinsel und Stiften und mit so einer Eiweiß-Lasur versehen. Und die geben dem Buch so wirklich sein Gesicht. Sie erinnern ein bisschen an Cartoons, die Gesichter, die Köpfe der Kinder, die Figuren, die sind groß, die haben ganz kleine Augen, dann ganz lange Nasen, die stehen immer so ein bisschen krummelig, krumm da. Und in den Bildern spielt aber immer auch der Hintergrund eine ganz große Rolle. Also die Stadt, die Straße, das Haus, die Wohnung. Und da ist eine ganz eigene Bildsprache entstanden. Peter Schössows Bilder, die erkennt man sofort und überall dadurch. Und ich finde, sie passen deswegen auch so perfekt in dieses Buch hinein, weil sie vom Kleinen ins Große führen und beides in Verbindung setzen. Und das macht ja Steinhöfel auch. Also insofern wirklich genial.
Und ich finde, das kann man auch als Erwachsener super lesen. Das sind doch wirklich Bücher für alt und jung.
Unbedingt. Also diese Herzensbildung und diese Gefühlsbildung, die da immer wieder thematisiert wird, das finde ich wirklich auch, das spricht auch mich immer wieder neu an. Und es macht immer wieder Spaß, die Bücher zu lesen. Also unbedingt lesen.
Kim Kindermann über den neuen Band der Rico-Oscar-Reihe von Andreas Steinhöfel. Rico, Oscar und das Missverständnis ist der Titel. Und erschienen ist dieses neue Buch im Carlsen Verlag. Es ist wirklich eine kleine Sensation. Trotz Corona und allen nur denkbaren politischen Widerständen haben es drei irakische Schriftstellerinnen geschafft, nach Deutschland zu kommen und ihre gerade übersetzte Anthologie mit den Augen von Inanna vorzustellen. Eigentlich sollte das natürlich auf der Frankfurter Buchmesse passieren, aber die hat sich in diesem Jahr ja ins Internet und in Nischen verlegen müssen. Eine davon sind die Lesungen der Irakerinnen, die in den nächsten Tagen in Berlin, Weimar, Heidelberg und Hanau stattfinden. Stefanie von Oppen hat die Autorinnen und die Initiatorin des Inanna-Projekts schon vorher getroffen.
Literatur ist ein Spiegel der Menschen und die Iraker standen immer unter dem Druck einer falschen und schlecht funktionierenden Politik. Diese Politik dringt geradezu in dich und deinen Alltag ein und das wirkt sich auf das Schreiben aus. Du schreibst für deine Freiheit, du schreibst über die Dinge, die dir als Mensch zustehen.
Assa Ali Hussein ist Erzählerin, Dichterin und Journalistin. Sie ist eine von drei Frauen, die aus dem Irak nach Deutschland gekommen sind, um den neuen, den zweiten Band des Buchprojektes Inanna zu präsentieren. Dessen Initiatorin ist Birgit Svensson, die seit vielen Jahren zuweilen als einzige deutsche Journalistin in Bagdad ausharrt.
Inanna ist jetzt ein richtiges Projekt geworden. Es ist eigentlich das nachhaltigste Frauenprojekt im Irak mittlerweile. Läuft jetzt seit 8 Jahren und wir wachsen und wachsen und wachsen und wachsen. Das ist das Fenster zur Welt. Wir waren eingeladen in Deutschland, in Frankreich. Wir haben internationale Konferenzen veranstaltet in Basra, in Bagdad, überall. Das Netzwerk wird größer und größer und die Frauen bekommen auch mehr und mehr Selbstbewusstsein dadurch. Sie haben so einen Anker gefunden durch Inanna. Inanna war übrigens die größte sumerische Göttin vor 5000 Jahren und sie hat damals mit ihrem Vater um die Macht gekämpft und sie hat gewonnen als Frau. Und wir haben sie jetzt sozusagen als Beispiel genommen oder als Ideal genommen für unser Buch, für unser Netzwerk, für unsere Initiative, für unser Projekt.
Für viele Frauen im Irak ist das Schreiben ein Akt der Befreiung in einer stark religiös geprägten patriarchalischen Gesellschaft. Das Cover der soeben auf Deutsch erschienenen Anthologie zeigt ein Relief der Göttin, völlig nackt. Eine Sensation für eine konservative Gesellschaft wie der irakischen. Doch alle 32 Autorinnen wollten Inanna so auf der Titelseite sehen. Das wäre vor einigen Jahren undenkbar gewesen. Fast alle in dem Band versammelten Texte nehmen Bezug auf die politische Situation, die Rolle der Religion und die täglichen Bedrohungen im Irak, wie auch die Erzählung Scheinwerfer von Assa Ali Hussein.
Immer wenn ich in meinem Leben mit Scheinwerfern zu tun hatte, hatte dies zwei Aspekte. Zum einen sehe ich ein helles Knäuel von Angst, das ringsherum alles in ein Weiß taucht, in dem sich fragende, befehlende und verbietende Stimmen vermischen, die mich quälen und unter denen ich zusammenbreche.
Because you write under politics, but you do not write for or by politics.
Du schreibst unter dem Druck der Politik, aber du schreibst nicht für die Politik. Ich verteidige mich als menschliches Wesen, egal ob ich politisiert bin oder nicht. Das ist die eigentliche Botschaft der Literatur. Menschlich zu bleiben, für ein Maximum an Humanität. Du musst unter jeder Art von Druck schreiben können. Bei uns ist es nun mal vor allem der politische Druck.
Amal Ibrahim al-Nusairi ist Mitherausgeberin von Mit den Augen von Inanna. Die gelernte Biologin arbeitet heute als Schriftstellerin und Übersetzerin. Als Kind musste sie zusehen, wie ihr Vater und andere Männer der Familie verschleppt und ermordet wurden. Ihr Vater hatte damals große Mengen von englischsprachiger Kinderliteratur in den Irak gebracht. Amal Ibrahim al-Nusairi hat die meisten davon später ins Arabische übersetzt. In der Anthologie ist ein Gedicht von ihr abgedruckt. Biografie.
So völlig arglos. Streiften unsere Kindheiten durch gewöhnliche Felder voll Rosen, Vieh und Minen auf Pfaden, die Gewehre vor uns verteidigten. Wir drohten jenen, die uns beraubten, und wissen nicht, ob uns das Resultat unserer Streiche bis jetzt noch begleitet. Unsere Kindheiten webten zwischen unseren Händen das Lied des Morgens und gaben den Takt unserer Lust auf Schule vor.
Auch die jüngste der drei Schriftstellerinnen aus dem Irak, Rula Burak, hat Traumatisches durchgemacht. Sie hat die Besatzung durch den Islamischen Staat in Mosul erlebt und ihre Eindrücke unter anderem in dem Gedicht Muster festgehalten.
Aus den Zentren des Krieges am Rande eines Tages, der aus des Kriegs Antlitz wuchs und sich dehnte im Nacken der Wahrscheinlichkeiten, unter dem Fell der Distanz. An jenem Tag, an dem du über meine Furcht hinweg saßt, riefst du an mit Gewissheit, dass ich dein Herz zurückweisen und du am Fluch des Krieges an deiner Brust festhalten würdest, an meiner Stimme der Abwesenheit und der letzten Begegnung.
Rula Burak promoviert derzeit in arabischer Literatur und freut sich über die Entwicklungen, die sie derzeit in ihrer Stadt erlebt.
Es gab unglaubliche Veränderungen unter den Frauen in Mosul, nachdem der IS abgezogen war. Vorher waren die Frauen von fast allem ausgeschlossen. Aber in der letzten Zeit werden ihre Stimmen immer mehr gehört. Ich selbst bin die Vorsitzende des Schriftstellerforums für Frauen in Mosul und ich habe den Eindruck, dass die Frauen, gerade auch die Jungen, mutiger werden.
Und dabei schauen sie weit über die Grenzen ihres Landes hinaus, verfolgen auf allen Kanälen, was in der Welt literarisch passiert, sagt Assar Ali Hussein.
Wir sind sehr ehrgeizig und versuchen, so gut es geht, zu verfolgen, was weltweit in der Literaturszene passiert. Es ist uns unglaublich wichtig, die aktuellen Entwicklungen mitzubekommen. In den Schriftstellergewerkschaften tauschen wir uns regelmäßig über all das aus und natürlich auch mit den Verlagen.
Stefanie von Oppen berichtete. Und mit den Augen von Inanna ist im Verlag Schiller und Mücke erschienen und kostet 14 Euro. Und der Band wird am Donnerstag im Berliner Buchhändlerkeller vorgestellt und am Freitag in Weimar.